Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Möros, dem Dolch in Gewande. Ihn schlugen die Häscher im Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das wirst du am Kreuze bereuen. Das waren die ersten 5 Verse aus der Bürgschaft von Friedrich von Schiller. Möros hat die Nase voll von der Tyrannei von Dionysios und beschließt, das Problem lösen wir mit Gewalt. Sein Attentat wird aber vereitelt, er wird geschnappt und zum Tode verurteilt. Ganz heroisch blickt er seinem Schicksal ins Auge, hat aber noch einen Wunsch. Er möchte seine Schwester noch verheiraten. Er als der Haushaltsvorstand wird sterben und er möchte dafür sorgen, dass seine Schwester versorgt ist. Der Tyrann macht mit, verlangt aber ein Pfand, denn woher soll er denn wissen, dass der Typ wiederkommt und sich dann auch wirklich hinrichten lässt? Also bietet Möros seinem Freund als Bürgen an. Wenn er nicht rechtzeitig zurückkehrt, soll der an seiner Stelle sterben. Der König gewährt ihm volle 3 Tage, dann wird der Bürge hingerichtet und noch perfider, Möros wäre begnadigt. Die Freundschaft der beiden wird auf eine schwere Probe gestellt. Nach 2,5 Tagen ist das mit der Verheiratung dann endlich geschafft, bleibt noch ein halber Tag für die Rückreise. Aber da geht so einiges schief. Es schüttet wie aus Eimern und der Fluss, der überquert werden muss, geht über alle Ufer und er kommt nicht rüber. Die Furten sind überschwemmt, die Brücken zusammengebrochen, kein Schiff wagt die Überfahrt. Nach einer Ewigkeit kommt er endlich über den Fluss, nur um einer Bande Räuber in die Hände zu fallen. Alles scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Der Freund wird schon zum Galgen geführt, da erreicht Möros in letzter Kraft, in letzter Sekunde die Hinrichtungsstätte und löst das Leben seines Freundes aus, bereit, an seiner Stelle zu sterben. Und als der König das sieht, ist er gleich doppelt beeindruckt, dass irgendjemand überhaupt so edel ist und da zurückkommt und dann auch noch mit vollem Einsatz. Und er revidiert sein Urteil und sehnt sich danach, solche Freunde zu haben. Auch ein Teil solch einer Gemeinschaft zu sein. Und er spricht die letzten Worte des Gedichts: Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Eines der coolsten klassischen Gedichte, finde ich. Keine Angst, ich werde heute nicht über Schiller predigen, sondern über die Bibel. Aber dieser letzte Vers, der hat mich schon ewig nicht losgelassen. Und das passt eben auch in Zusammenhang mit unserer Gottesbeziehung. Die Sache zwischen mir und Gott ist keine Privatsache, keine kuschelig-lauschige Einzelentscheidung, sondern sie gehört in einen größeren Kontext. Wir sind gerade miteinander unterwegs, wir wollen mutig Gemeinschaft wagen und da passt es doch, sich diesen größeren Kontext mal genauer anzugucken. Und heute habe ich endlich wieder einen Bibeltext, den ich vorlesen kann, den ich nicht erzählen muss, der nicht zu lang ist. Also habe ich gedacht. Denn in der Vorbereitung hat sich der Text mal eben von 18 auf 28 Versen erweitert. Also doch wieder zu lang zum Vorlesen. Dachte ich. Dann habe ich gemerkt, naja, die ersten 11 Verse, die habe ich eigentlich letzte Woche schon erzählt. Die kann ich weglassen. Also jetzt kann ich ihn doch vorlesen. Einen Text aus dem Alten Testament wieder. Letzte Woche haben wir uns angeguckt, wie die Israeliten durch den Jordan gezogen sind, in das verheißene Land. Und jetzt springen wir ans Ende des Lebens von Josua, wo er das gesamte Volk vor seinem Tod nochmal versammelt und mit ihm redet und es vor eine Entscheidung stellt. Ich lese euch Josua 24, die Verse 1 bis 28 mit leichten Auslassungen. Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem. Er rief die führenden Männer zu sich, die Sippenoberhäupter, die Richter und die Beamten. Gemeinsam traten sie vor Gott. Cut. Jetzt kommt ein kleiner Abriss der Geschichte Israels von Tenach, dem Vater Abrahams, bis zum heutigen Zeitpunkt. Das lese ich jetzt nicht vor. Ich fasse es kurz in einem Satz zusammen. Alles, was das Volk Israel erlebt hat, hat nur geklappt, weil Gott auf seiner Seite war. Fertig. Dann geht's in Vers 12 weiter. Gott spricht durch Josua. Den Sieg verdankt ihr nicht euren Schwertern und Bogen, sondern alleine mir. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet und Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Josua fuhr fort. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf den ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete anderer Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Ammoniter und alle anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Josua erwiderte, meint ihr wirklich, ihr könnt dem Herrn dienen? Täuscht euch nicht. Er ist ein heiliger und leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündigt. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremde Göttern dient, wird er sich gegen euch wenden. Er wird euch Böses antun und euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes erwiesen hat. Da sagte das Volk, wir wollen trotzdem dem Herrn dienen. Josua antwortete, ihr selbst seid Zeugen dafür, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihm gehören wollt. Sie riefen, ja, wir sind Zeugen. Da forderte Josua sie auf, werft alle Götzenfiguren weg, die ihr noch besitzt. Wendet euch von ganzem Herzen den Herrn, dem Gott Israels, zu. Das Volk antwortete, wir wollen dem Herrn, unseren Gott, dienen und auf ihn hören. Da erneuerte Josua noch am selben Tag in Sichem den Bund zwischen Gott und den Israeliten. Er gab ihnen die Gebote und Rechtsbestimmungen und schrieb alles im Buch des Gesetzes Gottes auf. Dann nahm er einen großen Stein und richtete ihn unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. Josua rief dem Volk zu, seht diesen Stein, er ist Zeuge, denn er hat alles gehört, was der Herr zu uns gesagt hat. Er soll euch mahnen, euren Gott nicht zu verleugnen. Dann schickte Josua das Volk nach Hause, jeden in sein Gebiet. So, dann schauen wir uns jetzt mal diesen Bund, diese Entscheidung an und wie wir uns da mit reinnehmen können. Was wir gerade gehört haben, ist die Abschiedsrede von Josua. Der gute Mann ist 110 Jahre alt und stirbt kurz nach dieser Geschichte, die unser Text erzählt. Er versammelt die Stämme Israels in Sichem. Das ist ungefähr hier. Ja, so hier. Das ist im Bergland Ephraims, ziemlich zentral gelegen. Passt also, da können alle gut und einfach hinkommen. Aber auch ein ganz geschichtsträchtiger Ort. Hier hat Abraham seine erste Gottesbegegnung gehabt. Hier hat Gott seine Familie, hier hat Jakob seine Familie neu auf Gott ausgerichtet. Also, das scheint ein Ort zu sein, den Gott gerne für solche Ereignisse gebraucht. Hier versammelt sich das Volk also ein letztes Mal unter der Führung Josuas und er möchte sie sozusagen vor seinem Tod auf Linie bringen. Er skizziert nochmal die Geschichte des Volkes, um den Israeliten vor Augen zu führen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann stellt er das Volk vor eine ganz grundlegende Entscheidung. Wem wollt ihr dienen? Entscheidet euch. Und dann macht es mit voller Konsequenz. Die genaue Geschichte Israels, die zeichne ich jetzt nicht mehr nach, habe ich letzte Woche schon getan. Und wenn du letzte Woche nicht da warst, auch überhaupt kein Problem. Denn den Fakt dahinter versteht man auch ohne konkrete Beispiele. Die Entscheidung für Gott, die sollte man mit gutem Grund, basiert auf guten Fakten und Erfahrungen treffen. Denn das ist es, was Josua hier von dem Volk fordert. Schaut euch eure Geschichte an, die eurer Väter und auch die neuere Geschichte, wie Gott hier die Völker vertrieben hat und auf eurer Seite war. Und dann entscheidet auf Grundlage eurer Erfahrungen. Und da kann ich jetzt wunderschön an die Predigt der letzten Woche anknüpfen. Da habe ich euch nämlich immer und immer wieder aufgefordert, erinnert euch. Und ich habe euch gefragt, was ist dein Wunder? Was ist deine Geschichte Gottes mit dir? Und diese Geschichte, die du hast, ist die Grundlage dessen, dass du dich neu für Gott entscheiden kannst. So, halt, Moment. Wie jetzt neu entscheiden? Was ist denn, wenn du jetzt noch keine Geschichte mit diesem Gott hast? Eins nach dem anderen. Das Volk Israel war ein sogenanntes Bundesvolk. Die hatten also einen Vertrag, einen Bund mit Gott geschlossen, dass Gott ihr Gott sein soll mit allen Rechten und Pflichten. Das ist bei Mose am Berg Sinai geschehen mit den 10 Geboten. Eigentlich müssen die sich überhaupt nicht mehr entscheiden, denn die waren schon Bundesvolk. Aber anscheinend ist es immer mal wieder doch hilfreich, Dinge da neu festzumachen. So, aber vielleicht sitzt du jetzt hier im Gottesdienst oder gerade gemütlich auf deinem Wohnzimmersessel und guckst dir den Gottesdienst auf YouTube an und bist dir noch gar nicht so sicher, wie das denn ist mit diesem Jesus, diesem Gott, was das denn soll mit dem Glauben. Und dann scheint es ja nicht mit diesen alten Erfahrungen zu passen, weil du hast noch keine Erfahrungen mit diesem Gott. Kannst du dich jetzt also zurücklehnen und abschalten, betrifft dich nicht. Nein, bitte nicht. Denn das, was jetzt gleich für die ganzen alten Hasen hier kommt, gilt auch für dich. Die Leute, die Josua zugehört haben, haben den Großteil der Geschichten, die er erwähnt, überhaupt nicht selber erlebt. Die waren nicht dabei, als Abraham gelebt hat, als Mose gelebt hat, als die 10 Gebote waren, als Biliam da war, haben die alles nicht mitbekommen. Und trotzdem machen sie die Erfahrungen ihrer Väter zu ihren Erfahrungen. Viele von euch haben die Dinge, die wir gerade eben in der Präsentation gesehen haben, nicht selber erlebt. Teilweise vielleicht. Und trotzdem kann das unsere, kann das meine Geschichte werden, wo ich Gott neu kennenlerne. Trotzdem hilft diese Erinnerung anderer für eigene Entscheidungen. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du diese Entscheidung selber treffen müssen. Aber ich lade dich ein, diese Entscheidung aufgrund deiner Erlebnisse hier, vielleicht auch mal in einem Glaubensgrundkurs, gut zu überdenken. Aber nutze trotzdem auch das, was du jetzt hier von mir und anderen hörst. Ich knüpfe nochmal an der letzten Woche an. Das Volk Israel soll seine erneute Entscheidung an konkreten Handeln Gottes knüpfen. Und das gilt auch für uns. Wenn wir uns neu entscheiden, mutig zu glauben, wenn wir uns neu darauf einlassen, Jesus ganz zu vertrauen, dass er uns aus unserer Komfortzone herausführt, wenn wir Jesus neu unser Leben hinlegen, dann sollten wir das aufgrund der Erfahrungen tun, die wir mit ihm schon gemacht haben. Aufgrund dessen, wie wir ihn schon kennengelernt haben. Wir sind ja auch ein Bundesvolk. Jesus hat uns ja auch zu seinen Kindern gemacht. Und das ist eine ganz neue Qualität als dieser alte Bund im Volk Israel. Ja, in Römer 8 steht, nichts und niemand kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen. Und trotzdem scheint es sinnvoll zu sein, seine Entscheidung von Zeit zu Zeit mal aufzufrischen. So wie es das Volk Israel hier getan hat. Vielleicht ist es im Sinne unseres Jahresmottos dran, mal eine Bundesauffrischung zu wagen, mutig zu glauben. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Was bedeuten denn diese neuen Entscheidungen? Welche Konsequenzen hatten das? Bevor wir uns das jetzt im Text angucken, eine kleine Vorbemerkung, die ich da vielleicht machen muss aufgrund unserer Frömmigkeitsprägung. Wir legen hier einen sehr großen Wert darauf, dass du dich persönlich entscheiden musst. Du brauchst eine Hinwendung zu Jesus. Wir nennen das dann Bekehrung. Jeder Mensch sollte, wenn er Christ wird, eine Hinwendung zu Jesus erfahren. Das ist eigentlich eine einmalige Sache. Wenn du Jesus den Schlüssel zu deinem Lebenshaus gibst, dann gehörst du ihm. Dann bist du von Neuem geboren. Dann bist du eine neue Kreatur. Fertig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie oft habt ihr euch bekehrt? Also ich vermute, so 10, 15 bis 20 Mal reichen bei mir nicht. Ich habe irgendwann mal einen Anfang mit Jesus gemacht und 2 Wochen später war ich auf einer Freizeit, habe gemerkt, heieiei, das passt aber irgendwie alles nicht mit meinem Leben zusammen, was die da erzählen. Vielleicht war meine Bekehrung ja nicht richtig. Zur Sicherheit machen wir das jetzt nochmal. Also Jesus, jetzt gebe ich dir mein Herz so ganz richtig. Jetzt bin ich Christ. Um dann 2 Wochen später wieder an diesem Punkt zu sein. Und das über Jahre. Und eigentlich ist das Blödsinn. Bekehren kannst du dich nur einmal. Und darum geht's hier auch nicht. Aber um beim Bild des Lebenshauses zu bleiben, vielleicht ist es ab und an dran, sich genauer zu vergewissern, wem gehört jetzt eigentlich mein Haus? Ich führe mich hier auf, als wäre es meins. Oder Jesus neu in die Zimmer reinzulassen, wo ich ihn so still und heimlich rausgeschoben habe. Und darum geht es heute. Keine neue Bekehrung, sondern eine Neuausrichtung. Und genau vor so eine Neuausrichtung stellt Josua die Israeliten. Sie müssen sich entscheiden. Und da gibt es keinen Mittelweg. Entweder dienen wir Gott oder wir dienen den anderen Göttern. Gott ist kein Gott der halben Sachen. Ein bisschen dienen geht nicht. In Vers 19 sagt Josua ganz deutlich, er ist ein heiliger, ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Gott will uns ganz, ungeteilt. Und wenn wir uns für Gott entscheiden, dann hat das laut Vers 14 2 Konsequenzen. Lest euch den Vers auch nochmal vor, das ist ein Kernvers dieses Textes. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Das erste ist, dient dem Herrn aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Und dienen bedeutet hier weniger das Arbeiten für Gott. Dasselbe Wort wird auch für Sklave und für Knecht verwendet, aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir für Gott buckeln müssen, sondern da steht das Anbeten im Vordergrund. Es geht weniger um Unterordnung, sondern vielmehr um Zugehörigkeit. Wir gehören Gott. Wir gehören zu Gott. Meine Existenz, ein Chris Kemper, ist ohne Jesus nicht mehr denkbar. Denk unmöglich, weil das so eng zusammengehört. Das bedeutet das. Dieses Wort dienen wird fast immer mit einer Angabe verwendet, die die Richtung beschreibt. Wem dienen wir? Wir dienen nicht im luftleeren Raum. Und hier wird deutlich, man dient immer jemandem. Entweder dienen wir Gott oder den Götzen. Und wenn wir Gott dienen, dann meint Josua hiermit unsere ganzheitliche Gottesbeziehung. Oder um es mit Jesus zu sagen, liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Oder noch einfacher, diene Gott mit allem, was du hast und was du bist. Und dieser ganzheitliche Dienst, der soll aufrichtig und mit ganzer Hingabe geschehen. Aufrichtig bedeutet, dass Worte und Taten zusammenpassen, dass wir echt sind in jeder Situation und das tun, wofür unser Bund steht. Aufrichtiger Glaube kennt kein Sonntagschristentum. In der Gemeinde bin ich nett und fromm und gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und lass mich hier sehen. Im Hauskreis kann ich super heilig reden. Und dann auf der Arbeit, im Fußballverein, am Stammtisch, in der Familie, da zeige ich dann mein anderes Gesicht. Aufrichtiger Glaube zieht sich durch alle Bereiche meines Lebens. Das ist es, was wir tun sollen. Und das Zweite ist, was wir lassen sollen. Wir sollen die Götter Ägyptens und Kanaans von uns tun. Und ich kann euch sagen, ich liebe diesen Teil. Habe ich nämlich gar kein Problem mit. Ich kenne die Götter Ägyptens und Kanaans nämlich überhaupt nicht. Die kann ich auch, habe ich auch nicht in meinem Leben. Na, super Sache. Das Problem ist, dass Gott auch heute noch ein eifersüchtiger Gott ist. Und es gibt genug Götzen, denen ich huldigen kann, auch wenn sie nicht aus Ägypten oder Kanaan kommen. Es gibt genug moderne Götzen aus Deutschland. Meine Götzen können zum Beispiel meine gesellschaftliche Prägung sein. Das, was ich kenne. Mein aufgeklärter Geist, den ich über Gott und seinen Willen setze. Mein blinder Glaube an die Wissenschaft und ihre Erkenntnisse. Das können Gesellschaftssysteme sein, dass ich alles dem Konsum und dem Wachstum unterordne. Oder das Geld und was ich damit machen kann, auf den Thron setze. Oder es sind die Götter der Bequemlichkeit, der Leistung, des Genusses. Alles, was meiner absoluten Hingabe, meiner Treue und meinem Dienst für Gott im Wege steht. Wir alle stehen, glaube ich, immer in der Gefahr, unser Leben nicht so zu leben, wie Gott sich das wünscht. Und wir alle haben Götzen in unserem Leben. Die große und spannende Frage ist jetzt, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Wen lassen wir unser Leben regieren? Wem dienen wir? Und nochmal, es geht nicht darum, dass du eine neue Bekehrung brauchst. Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, dann bist du sein Kind, egal wie dein Leben aussieht. Aber er will mehr von dir. Und er hat mehr für dich als ein laues 0815-Leben. Jesus will dich mit Haut und Haar. Was sind deine Götzen? Was steht Jesus im Weg? Und bist du bereit, ihm dich neu hinzugeben? Und jetzt sag nicht vorschnell Ja, denn das kostet was. Es kostet uns Gewohnheiten, es kostet uns Bequemlichkeit, es kostet uns Stolz, denn wir müssen ja vorgeben, dass wir vorher vielleicht schief lagen. Und es kostet vielleicht Zeit, Kraft und Geld und davon hat niemand genug. Ich spiele jetzt mal Josua. Willst du diese Neuausrichtung? Willst du Gott neu nachfolgen? Überleg es dir gut, aber wenn du zu diesem Ja kommst, dann mach dich auch an die Umsetzung. Wo sind deine Götzen? Wo ist deine Schieflage? Wo brauchst du diese Neuausrichtung? Aber das ist keine Solo-Aktion, wie wir jetzt zum Abschluss sehen werden. Dieser letzte Punkt, der jetzt kommt, ist mir in Bezug auf unser Thema sehr wichtig geworden. Wir lernen nämlich in unserem Text, dass diese Entscheidung für ein hingegebenes Leben anscheinend immer in die Gemeinschaft gehört und keine Sache ist, die ich primär mit mir alleine ausmache. Mir ist sehr bewusst, dass unsere Gesellschaft heute deutlich individualistischer geprägt ist, als es zur Zeit Josuas der Fall war. Das merkt man ja schon an der Rede von "Ich habe mich bekehrt". Ich mache mir das mit mir selber aus, was ich am Anfang von Punkt 2 gesagt habe. Für uns ist eine Entscheidung für Jesus eine persönliche Sache. Ich bin in meiner Herkunftsfamilie der Einzige, der Jesus nachfolgt. Meine Eltern sind keine Christen, meine Schwester ist kein Christ. Ich habe als Einziger diese Entscheidung getroffen. Und das ist für uns relativ normal. Nicht schön, aber normal. In der Bibel war das immer anders. Da war das eine Entscheidung des gesamten Hausstandes. Werden wir gleich nochmal sehen. Das heißt jetzt nicht, dass unsere individuelle Form unbiblisch oder falsch wäre. Aber die Bibel sollte uns da herausfordern, mal über unseren Tellerrand zu gucken. Sowohl Josua als auch das gesamte Volk, die treffen hier keine persönliche Entscheidung. Die überlegen sich nicht für sich, will ich das nicht, sondern die treffen diese Entscheidung füreinander und gemeinsam. In Vers 15 sagt Josua, als er den Israeliten die Entscheidung vorlegt: "Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen." Er und seine Familie, und da ist nicht an Vater, Mutter, Kind gedacht, das ist so eine ganze Sippe. Die wollen Gott dienen. Und später sagen dann alle versammelten Israeliten in Vers 24, das Volk antwortete: "Wir wollen dem Herrn, unseren Gott, dienen und auf ihn hören." Und jetzt war hier auch nicht das gesamte Volk Israel versammelt. Das waren nicht ein paar Millionen Menschen, die vorher auch am Jordan standen. Das waren noch nicht mal alle Männer oder alle Wahlberechtigten oder alle Wehrpflichtigen. Das waren die Ältesten. Die Vertreter der einzelnen Stämme, die da zusammengekommen sind. Das wird aus den ersten Versen in Kapitel 23 deutlich. Und diese Ältesten, diese Vertreter, die besiegeln einen Bund im Namen des gesamten Volkes. Ein Bund, der wirklich krasse Auswirkungen auf jeden Einzelnen hatte, wie wir eben ja schon gehört haben, das jeden betraf. Und die haben keine Volksbefragung durchgeführt. Die haben keine Wahl abgehalten. Die sind noch nicht mal nach Hause gefahren und haben mal eine Umfrage so gehört: "Wie findet ihr das, wollen wir das machen? Ja, nein, Abstimmung, alles klar." Dann fahren sie wieder zurück und sagen: "Jupp, wir sind dabei." Diese Ältesten entscheiden für das gesamte Volk. Keine Angst, ich will jetzt nicht sagen, dass wir als Leitungskreis immer alle Bünde für die Gemeinde alleine schließen. Darum geht es dem Text nämlich überhaupt nicht. Hier geht es nicht um Leitungsfragen. Worum es hier geht, ist ein Klima des gemeinsamen Lebens, des gemeinsamen Weges. Für diese Vertreter des Volkes war klar, dass es zur DNA des Volkes gehört, dass sie Gott ganz und gar gehören. Dieses Volk Israel ist nicht anders zu denken als Volk Gottes. Und darum konnten sie stellvertretend für alle, die dazugehörten, diese Entscheidung treffen. Also sowohl bei Josua als auch beim Volk war diese Entscheidung eine Gemeinschaftsentscheidung. Und da sind wir voll beim Thema für heute. Ich will in euren Bund mit Gott mit hinein. Ich will Teil eures Weges sein. Wir als Gemeinde sind doch keine Ansammlung von Individuen, die alle alleine für sich selbst glauben, sondern wir machen das zusammen. Wir haben einen Gemeinschaftsbund mit Gott geschlossen. Aber was heißt denn das jetzt konkret? Fangen wir mal einfach an mit dem Jahresmotto. Wir wollen mutig glauben. Dieses Motto haben wir als Leitungskreis fürs nächste Jahr festgelegt, ohne euch zu fragen, weil das in unserer DNA drin steckt. Wir haben den Film doch eben gesehen, sowas stellt man nicht auf, wenn man nicht auf die Beine, wenn man nicht mutig glaubt. Mutig glauben gehört zur DNA unserer Gemeinde und darum konnten wir sagen, jawohl, das wollen wir tun. Das wollen wir neu aufs Tablett bringen. Aber ich möchte noch konkreter werden. Wie kommen wir in diesen Gemeinschaftsbund? Wie kann das unsere Gemeinschaft prägen, formen und verändern? Natürlich müssen wir jetzt erstmal jeder Einzelne hier eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, klar. Darum habe ich mir für diesen zweiten Punkt, für diese persönliche Entscheidung jetzt auch nochmal so viel Zeit genommen. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne hier weiß, warum er hier ist. Aber dann geht's nicht mehr um dich alleine, sondern dann stehen wir als Einzelne im größeren Ganzen. Und ich glaube, wir sollten als Gemeinde beschließen, dass wir als Gemeinde unseren Bund mit Gott erneuern wollen. vielleicht gerade zum 25-jährigen Jubiläum. Als Gemeinde, komplett, nicht als Einzelperson. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte, alle zusammen. Und ich habe überlegt, wie ich das mache, was da ein neuer Bund sein könnte. Und ich habe eben gesagt, wir wollen unsere DNA wieder nach vorne bringen. Und da ist mir unser inoffizielles Gemeindemotto eingefallen. Mit Christus in der Mitte, für die Menschen unserer Zeit. Ich bewerte jetzt mal nicht, wo wir da stehen, weil das tut der Text erstmal auch nicht. Aber ich nenne nochmal in 3 Schritten, wofür wir stehen wollen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da wieder neu drauf verpflichten wollen. Mit Christus in der Mitte. Wir wollen hier Gott feiern, den gestorbenen und auferstandenen Herrn. Er ist das Zentrum unseres Glaubens, unserer Gemeinde, unseres Lebens. Nichts darf ihn aus dem Zentrum verdrängen. Für die Menschen. Unsere Arbeit ist darauf ausgelegt, dass wir unsere Gemeinde für Menschen machen, um ihnen zu dienen in Wort und Tat. Es geht nicht um tolle Veranstaltungen, es geht nicht um coole Häuser, es geht nicht um tolle Programme. Es geht um Menschen. Denen wollen wir dienen mit allem, was wir tun. Unserer Zeit. Unsere Formen sollen Menschen ansprechen, die mit den traditionellen Formen nichts anfangen können. Und nicht den Menschen aus den 1950ern, nicht den Menschen aus den 1990ern, sondern den Menschen von 2020. Wir wollen Gemeinde bauen, die Menschen staunen lässt, wie relevant das Evangelium für sie heute ist. Wir wollen hin zu den Menschen, die heute hier in Diesbeck sind, auch die überhaupt nicht so ticken wie wir. Für diese Menschen wollen wir brennen. Dafür sind wir angetreten. Deshalb ist diese Gemeinde gegründet worden und unzählig viel Zeit, Geld und Kraft hier investiert worden. Das ist unser Anliegen. Aber vielleicht sind wir im Laufe der Zeit doch eher zu einem frommen Kuschelclub geworden, der sich vor allem um sich selbst dreht, die Gemeinde für sich selbst macht, der sich selbst und die coolen Gottesdienste hier feiert, dem es vor allem darum geht, dass die Gemeinde mir was bringt, dass sie mir Spaß macht, dass es mir gefällt. Es ist ja schließlich meine Gemeinde. Und ich unterstelle uns jetzt nicht, dass das komplett so ist. Aber die Tendenz, die kann es immer geben. Und dann brauchen wir eine Neuausrichtung. Gemeinsam. Einen neuen Bund, um mutig wieder zu unserem ursprünglichen Auftrag zurückzukommen. Und hier zum Schluss der Predigt ist mir aufgefallen, wie fremd mir dieser Gemeinschaftsglaube selber ist. Ich schreibe, bevor ich eine Predigt anfange, immer eine Predigtskizze, wo ich so grob den Weg skizziere, wie ich gehen will und was ich für Ideen habe. Und da steht in dieser Skizze am Schluss, zum Abschluss praktischen Entscheidungsschritt einbauen. Und mir sind ganz viele Dinge eingefallen, wie ich euch persönlich helfen kann, eure eigene individuelle Entscheidung festzumachen. Eine Kerze anzünden, was ans Kreuz bringen, davor ablegen, ans Kreuz pinnen, was hier vorne mitnehmen mit schöner, sanfter Musik und so weiter. Aber es geht ja nicht um dich. Es geht um uns als Gemeinde. Und mir ist nichts eingefallen. Wie macht man das denn als Gemeinde? Einen gemeinsamen Bund schließen. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich es jetzt mal ganz simpel. Ich bete jetzt. Ganz langsam und mit Pausen. Und lege Gott unsere Gemeinde neu hin. Unsere Gemeinschaft. Unsere Leidenschaft. Und ich habe das nicht mit dem Leitungskreis abgesprochen. Aber das haben die Israeliten ja auch nicht getan, ne? Und wenn ihr euch mit hinter diese neue Weihe stellen wollt, wenn ihr sagt, jawohl, wir wollen in diesen Bund mit rein, dann bekräftigt das am Ende mit einem ganz lauten Amen. Und dann fangen wir an, das zu leben und umzusetzen. Okay? Wer will, darf dazu gerne aufstehen, ihr dürft auch sitzen bleiben. Los geht's. Himmlischer Vater, du weißt, wofür wir als Gemeinde angetreten sind. Wir wollen dich ehren, den Menschen dienen, dich groß machen. Vergib uns, wo wir da etwas schuldig geblieben sind. wo wir unser Ziel aus den Augen verloren haben. Wir wollen uns neu ausrichten, einen neuen Bund mit dir schließen. Wir wollen als Gemeinde dir dienen, für dich und mit dir unterwegs sein, für die Menschen um uns herum. Das versprechen wir dir heute neu, mit allen Konsequenzen. Hilf uns dabei. Amen.